Ich habe in der vergangenen Woche einige sehr schöne und auch persönliche Begegnungen gehabt. Bei Besuchen Gespräche geführt mit einigen Geschwistern, die mir sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben sind. Und da war ein Gespräch mit einer Person, die erzählt hat, dass für sie der Sabbat immer eine große Herausforderung war. Man könnte sogar sagen, es war eine Qual für sie. Ein Tag, der geprägt war von Verboten, all den Dingen, die sie nicht tun durfte. Ein Tag, der geprägt war vielleicht auch von Langeweile manchmal. Und ich weiß, dass das nicht nur einer Person, sondern vielen Personen so geht oder gegangen ist. Dass vielleicht man sich manches Mal stillheimlich im Herzen gedacht hat, wann geht das endlich vorbei? Ein Tag, der manches Mal vielleicht auch nach außen geprägt war von dem Bemühen einer Familie, alles richtig zu machen. Aber innen drinnen, da war vieles im Argen. Ich bin sehr froh und auch dankbar, dass es für viele von euch, für viele von uns heute nicht mehr so ist. Gerade gestern Abend hatte ich eine Bibelstunde mit einigen jungen Frauen hier aus der Gemeinde, die mir erzählt haben, dass für sie der Sabbat etwas sehr Positives ist. Geprägt von Begegnung mit Gott, Friede, Ruhe, Freunde, Natur, einen Moment innehalten und Abstand gewinnen. Viele, viele positive Aspekte und darüber war ich sehr froh und dankbar. Und ich hoffe, dass der Sabbat für dich persönlich auch so ein Tag sein darf. Gerade weil ich in meiner Aufgabe als Pastor schon viele Erfahrungen gehört habe, die nicht so positiv sind im Blick auf den Sabbat, versuchen wir als Familie mit unseren Kindern ganz bewusst diesen Tag so zu gestalten, dass sie sich darauf freuen können, dass Sabbat wird. Ein Tag, der natürlich im Zentrum den Gottesdienst hat, die gemeinsame Anbetung, die Lieder, die Gemeinschaft, die Bibel. Aber auch ein Tag, an dem wir ganz besondere Dinge tun miteinander. Dinge, die wir unter der Woche vielleicht nicht tun. Etwas Besonderes auch essen, Zeit verbringen und einfach diesen Tag wirklich genießen. Wie ihr euch vermutlich vorstellen könnt, ist der Sabbat für mich als Pastor ein spezieller Tag. Er ist nicht unbedingt davon geprägt, dass ich mich ausruhe. Das steht nicht so im Zentrum für mich. Aber es ist doch genauso auch für mich wie für euch ein Tag, an dem wir uns daran erinnern dürfen, dass es nicht so von Bedeutung ist, was wir tun, sondern dass im Zentrum steht das, was Gott für uns tut und getan hat. Indem wir den Sabbat halten, erinnern wir uns Woche für Woche daran, dass alles, was wir sind und alles, was uns umgibt, von Gott geschaffen wurde. Wir verstehen auch als siebenten Tags Adventisten den Sabbat im Zusammenhang mit einem besonderen Auftrag, den wir haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir aufschlagen in Offenbarung Kapitel 14, einen für viele sehr bekannten Text. Offenbarung Kapitel 14, diese sogenannte Drei-Engels-Botschaft. Und dort möchte ich die Verse 6 bis 7 lesen. Offenbarung 14, die Verse 6 bis 7. Wo es heißt: Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Gerade dieser Bezug am Ende von Vers 7 zu dem, der alles gemacht hat, steht für uns natürlich in enger Verbindung mit dem Sabbat. Der Sabbat ist für uns, wie Jörg vorhin auch schon erwähnt hat, ein Tag, an dem wir uns an unseren Schöpfer erinnern dürfen, uns das bewusst machen. Aber gleichzeitig steckt hier in diesen Versen auch eine Art Auftrag. Und ich glaube, manches Mal versuchen wir diesen Auftrag allzu sehr aus eigener Kraft zu bewältigen. Und denken nicht daran, dass dieser Engel im Himmel fliegt und dass es in erster Linie Gott ist, der dazu beiträgt, dass seine Botschaft verkündigt wird. Wir sind von Gott erschaffen. Niemand von uns ist zufällig auf dieser Welt. Jeder von euch ist geliebt und gewollt. Aber gleichzeitig sind wir auch mit unserem Leben Gott Rechenschaft schuldig für das, was wir tun, wie wir leben. Wir sind verantwortlich für unsere Entscheidungen und verantwortlich gegenüber dem Gott, der gesagt hat, er wird wiederkommen. Sabbat ist ein Tag, an dem wir an den Schöpfer denken. Sabbat ist ein Tag, an dem wir uns auch ausruhen können. Aber ich glaube, noch wichtiger als unsere körperliche Ruhe ist eine Frage, die mir sehr zentral erscheint. Die Frage, ob wir in Gott ruhen. Ob wir Frieden in Christus gefunden haben. Ob wir die Sicherheit haben, dass wir von Jesus befreit sind. Diese Ruhe, die wir nur in Jesus, dem Erlöser, finden können, ist, glaube ich, noch wichtiger am Sabbat als die körperliche Ruhe. Der Schreiber des Hebräerbriefes beschäftigt sich mit dieser Frage: Hast du in Gott Ruhe gefunden? Und ich lade euch ein, dass ihr mit mir gemeinsam den Hebräerbrief, das Kapitel 3, aufschlagt. Hebräer Kapitel 3, wir werden dort einige Verse lesen. Das ist der zentrale Text für die heutige Predigt. Hebräer Kapitel 3. Dieser Brief ist nicht immer ganz so einfach zu finden. Am leichtesten ist es, wenn man sich von hinten, von der Offenbarung nach vorne blättert. Da kommen die kleinen Briefe und der Jakobus und dann ist der Hebräer, je nachdem, welche Bibelübersetzung man hat. Hebräer Kapitel 3. Und dort möchte ich gerne lesen, die Verse 7 bis 9. Dort lesen wir: Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen, 40 Jahre lang. Hier zitiert der Schreiber des Hebräerbriefes einen Psalmtext. Und dieser Psalmtext wiederum bezieht sich auf eine Situation aus dem Alten Testament. Diesem Kampf, den das Volk Gottes mit ihrem Retter ausgetragen hat, weil sie ihm nicht und nicht vertrauen wollten. Sie hatten so vieles mit Gott erlebt, diese Befreiung aus Ägypten, dieses durch das Meer hindurch geführt zu werden, das aus der Verfolgung gerettet zu werden und noch vieles mehr. Aber sie haben Gott nicht und nicht darin vertraut, dass er sie sicher an ihr Ziel bringen würde. Gott hatte ihnen versprochen, ich will euch zur Ruhe leiten. Aber eins ums andere Mal konnten sie ihm das nicht glauben. Sie hatten Angst, Angst um ihr Leben, Angst um ihre Kinder. Und so beschlossen sie, sich auf ihre eigenen Pläne zu verlassen, ihre eigene Kraft, sich darauf zu vertrauen. Und die traurige Folge davon war, dass eine ganze Generation am Ende nicht in dieses gelobte Land, in diese Ruhe gelangt ist, sondern in der Wüste starb. Dieser Text ist auch für uns heute von Bedeutung. In gleicher Weise wie damals fordert auch uns der Schreiber vom Hebräerbrief auf, und ich möchte lesen ab Vers 12. Ich lese dort Vers 12 und Vers 14. Dort heißt es: Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott. Und Vers 14: Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Die Sünde des Volkes bestand darin, dass sie nicht auf Gott vertraut haben. Und auch wir sind aufgerufen, festzuhalten an Christus. Festzuhalten auch in schwierigen Momenten. Festzuhalten auch dann, wenn wir an Gott oder an uns zweifeln. Festzuhalten bis zum Ende. Und so möchte ich lesen weiter im Kapitel 4 in den Versen 1, 3 und 4. Hebräer 4, Verse 1, 3 und 4. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er gesprochen hat: Ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt an fertig. Denn so hat er an einer anderen Stelle gesprochen vom siebenten Tag, und Gott ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken. Hier wird es spannend. Wenn wir diese Texte lesen, diesen Hebräerbrief, von dem viele davon ausgehen, dass es Paulus geschrieben hat, Paulus, der sehr streng sein konnte, wenn wir diese Texte hier lesen, dann kann es sein, dass wir das wie einen Druck empfinden, wie ein du musst und du sollst und bemühe dich und schaue, dass du das nicht verlierst, wie etwas, was uns belasten kann, etwas, was wir leisten müssen. Aber ich glaube, der Text möchte uns genau das Gegenteil sagen. Und wir haben hier diesen Zusammenhang, der im Vers 4 schon beginnt, wo es heißt: Gott ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken. Hier wird die Schöpfung und das Ruhen Gottes mit der Erlösung in Verbindung gebracht. Gott hat in 6 Tagen alles erschaffen. Und er hat dieses Werk am siebenten Tag vollendet. Und natürlich wissen wir, dass Gott an diesem Sabbattag, an diesem ersten, ja nicht geruht hat, weil er erschöpft gewesen ist, sondern weil das vollkommene Werk, das er getan hat, vollendet war. Es war also ein Abschluss und eine Vollendung von dem, was er gemacht hatte. Die Schöpfung war für uns Menschen von Anfang an eine Realität, an der wir nichts ändern konnten. Wir können nichts dazu beitragen, wir können nicht mehr Materie schaffen, als Gott schon gemacht hat von Anfang an. Wir können auch nichts wegtun von dem, was Gott geschaffen hat. Und nun wird dieses vollkommene Schöpfungswerk Gottes mit dem Werk der Erlösung in Verbindung gebracht. So wie die Sterne und Galaxien ihren Bahnen folgen, so wie die physikalischen Gesetze und die Naturkonstanten die Grundlage für unsere Existenz bilden, genauso ist das Werk der Erlösung durch Jesus Christus vollendet und es bildet die Grundlage für unser Leben. Wir können nichts dazufügen, wir können nichts wegnehmen, wir können es lediglich annehmen und all unser Vertrauen darauf setzen, dass Jesus schon alles für uns getan hat. Der Schreiber des Hebräerbriefs macht dann im Weiteren deutlich, dass diese wahre Ruhe, die Gott seinem Volk versprochen hat, ja nicht darin bestand, dass er sie in das gelobte Land gebracht hat. Das war nur wie eine Zwischenstation. Es war wie ein Symbol oder ein Vorgeschmack auf eine größere Wirklichkeit, die sich in Jesus Christus offenbaren würde. Ich lese in den Versen 9 bis 10, wo er sagt, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. Wenn wir zur Ruhe in Jesus Christus finden, dann bedeutet das, dass wir von unseren eigenen Werken ruhen müssen. Werksgerechtigkeit. Werksgerechtigkeit ist eine Plage, die diese Welt und die Gemeinschaft der Gläubigen seit Hunderten und Tausenden Jahren befallen hat. Und Werksgerechtigkeit kann viele Facetten haben. Da kann der Gedanke sein, dass wir nicht gut genug sind, um erlöst zu sein. Der Gedanke, dass es da andere gibt, die vielleicht heiliger sind als wir, die würdiger sind, erlöst zu sein. Vielleicht glauben wir aber auch, nach dieser Sünde, die wir zum wiederholten Male begangen haben, können wir nicht zu Jesus kommen. Bevor er uns vergeben kann, müssen wir das Schlechte erst durch etwas Gutes wieder ausgleichen. Die Sache sozusagen selbst wieder in Ordnung bringen, denn sonst können wir vor dem Angesicht Jesu nicht erscheinen. Eine andere Form von Werksgerechtigkeit kann darin bestehen, dass wir glauben, wir müssen einen Zustand der Vollkommenheit erlangen, bevor Jesus wiederkommt. Es kann auch das Bemühen sein, dass wir Jesus sozusagen unter die Arme greifen müssen in seinem Erlösungswerk. Ja, dass wir das Evangelium in der Welt verbreiten müssen, damit er endlich wiederkommen kann. Auch das ist in gewisser Weise Werksgerechtigkeit. Denn wir verlassen uns auf unser eigenes Werk, damit Gott sein Werk tun kann. Und manches Mal, und das ist das letzte Beispiel, das ich nennen möchte, manches Mal, glaube ich, ist es sogar die Last, die wir tragen, im Blick auf unsere Kinder, unsere Freunde, unsere Familienangehörigen, die Last, die wir mit uns herumtragen, dass wir sie mit Christus vertraut machen müssen, weil sie sonst verloren gehen, und das bringt uns zur Verzweiflung, das raubt uns den Mut. Und das ist eine Last, es kann zu einer Last werden, die wir tragen. Und jetzt möchten mir wahrscheinlich einige von euch innerlich schon ein wenig widersprechen. Und in gewisser Weise muss ich ja auch selbst zugeben, in jedem dieser genannten Punkte steckt ja auch ein Stück Wahrheit. Wir sind nicht würdig, erlöst zu werden. Niemand ist das. Es ist notwendig, dass wir mit unseren Sünden zu Jesus kommen, um Vergebung zu erhalten bei ihm. Es ist gut, wenn wir Gutes tun. Und es ist auch richtig, dass Christus unseren Charakter und unser Wesen verändern möchte. Er will das Schlechte mit Gutem ersetzen. Und wir dürfen sogar dazu beitragen, das Evangelium in der Welt zu verbreiten. Und das betrifft nicht zuletzt auch unsere eigene Familie. All das dürfen wir. Aber manches Mal wird ein Müssen daraus. Manches Mal wird ein Anspruch daraus. Manches Mal wird eine Last daraus, von der wir denken, wir müssen sie selbst tragen. Und wenn wir sie nicht tragen, dann sind wir Versager. Wenn wir diese Dinge tun, dann glaube ich, ist die Frage ganz zentral, ob wir ruhen in der Gewissheit, dass Jesus bereits alles getan hat, was notwendig ist, damit sein Werk zu einem guten Ende kommen kann. Er hat alles getan, er hat alles vorbereitet, um jeden Menschen auf dieser Welt, bei dem es irgendwie möglich ist, zu erlösen. Er hat alles getan, er hat alles vorbereitet, um diese Welt zu dem Ziel zu führen, das er vorbereitet hat. Und das können wir nicht ändern. Nehmen wir ihn ernst, wenn er sagt, und dieser Text ist auch heute schon in der Sabbatschule erwähnt worden bei uns, nehmen wir ihn ernst, wenn er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das Ziel von Jesus ist es, uns Last zu nehmen, nicht Last aufzubürden. Alle unsere Sorgen, alle unsere Bemühungen dürfen wir Jesus übergeben und darauf vertrauen, dass er es gut machen wird. Alles, was wir nicht können, das kann er. Alles, was wir nicht sehen, das sieht er. Und das, besonders auch das ist es, woran wir uns Woche für Woche am Sabbat erinnern dürfen. Das ist Sabbatruhe. Der Sabbat ist ein Ruhetag, aber nicht nur ein Tag, an dem wir uns körperlich erholen, nicht nur ein Tag, an dem wir nicht unserer alltäglichen Arbeit nachgehen, sondern es ist auch ein Tag, der uns daran erinnert, dass wir unsere Werke und unsere Werksgerechtigkeit ruhen lassen sollen. Werksgerechtigkeit hat keinen Platz im Erlösungsgeschehen. Jesus ist darauf nicht angewiesen. Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, warum gab es denn am Beginn des Volkes Israel so strenge Regeln für das Halten des Sabbat? Manches Mal irritiert uns das, dass da ein Mann, der am Sabbat Feuerholz auflässt, getötet wird. Warum wurde damals ein Mensch getötet dafür, dass er am Sabbat gearbeitet hat? Ich glaube, aus dem gleichen Grund, warum die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, vom Feuer verzehrt werden, als sie versuchen, ihr eigenes Feuer in den Tempel zu bringen, ihre eigenen Pfannen und ihre eigenen Opfer vor Gott darzubringen, auf ihre Art und Weise. Und warum ist Gott so zornig in seinem Gericht gegenüber dieser Hure Babylon in der Offenbarung? Worin besteht denn ihre große Schuld? Ihre Schuld besteht in erster Linie darin, dass sie den Menschen einen Ersatz für ihren Erlöser Jesus Christus zeigt. Ihre Schuld besteht darin, dass sie den Menschen sagt, ihr braucht Christus nicht. Oder vielleicht fast noch schlimmer, dass sie den Menschen sagt, das, was Christus getan hat, genügt nicht. Ihr müsst noch selbst etwas dazu beitragen, um erlöst zu werden. Dieser Gedanke steckt im Kern in fast allen Religionen dieser Welt. Dieser Gedanke ist im Kern der wichtigste Unterschied zu allen Weltreligionen im Blick auf das Evangelium von Jesus Christus. Dass er alles getan hat, um uns zu erlösen. Und dass er dieses Werk auch zu Ende bringen wird. Diesen Kontrast sehen wir besonders eindrücklich in Offenbarung 14, in einer Beschreibung dieser Gruppe von Menschen, die dem Tier nachgefolgt sind. Und das Tier ist auch eine Macht, die hier mit Babylon, mit dieser Täuschung in Verbindung steht. Wir lesen dort im Kapitel 14 von Offenbarung im Vers 11 die folgende Beschreibung einer Gruppe von Menschen. Dort steht: Der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von einer Ewigkeit zur anderen Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe. Sie haben keine Ruhe. Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Sie haben keine Ruhe. Was bedeutet das? Ich glaube, es bedeutet nichts anderes, als dass sie nicht zur Ruhe gelangt sind, die der Erlöser Jesus Christus ihnen angeboten hat. Sie haben keine Ruhe, weil sie sich nicht sicher sind, dass sie erlöst sind. Sie sind nicht zu dieser Sabbatruhe gelangt, von der der Hebräerbrief spricht. Sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Ja, für mich als Pastor gibt es vieles zu tun am Sabbat. Aber ich möchte mich stets und insbesondere an diesem Ruhetag, an diesem heiligen Tag Gottes, daran erinnern, und ich möchte uns alle daran erinnern, dass das Einzige, was heute wirklich zählt, die Tatsache ist, dass wir in Christus geborgen sind, dass wir in Christus Ruhe finden können und Ruhe gefunden haben. Vielleicht denkst du dir in diesem Moment jetzt, ich habe das aber nicht. Ich habe diesen Frieden nicht. Ich bin nicht an diesem Punkt, wo ich mich wirklich angenommen weiß. Oder vielleicht hast du diesen Frieden, diese Ruhe auch irgendwann einmal verloren. Wenn das so ist, dann spricht der Hebräerbrief auch zu dir in den Versen 11 und 12 und 13, wo es heißt: So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Und dieser Ungehorsam ist, wie wir vorher gelesen haben, der Unglaube, also das Nicht-Vertrauen-Wollen, dass Gott das wirklich kann, was er sagt. Lasst uns Gott gehorchen, könnte man sagen, damit, dass wir ihm vertrauen. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist und Mark von Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und es ist kein Geschöpf vor ihm verborgen, denn es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben dürfen. Wenn du dich nach diesem Frieden mit Gott sehnst, dann möchte ich dich heute an diesem Tag und auch in diesem Augenblick einladen, dass du all deine Last, alle deine Selbstzweifel, alle deine Schuld, all dein Leid zu Jesus bringst, dass du es ihm gibst, der es gerne nimmt. Auch wenn in deinem Leben alles drunter und drüber geht, in Christus bist du geborgen und sicher. Es gibt keinen Sturm, der so groß sein könnte, dass er das Fundament Jesus Christus aus den Fugen reißen könnte. Du darfst ruhen, weil Jesus schon alles getan hat. Du darfst loslassen, weil er alles trägt. Und ich möchte schließen mit den ersten drei Versen aus dem Hebräerbrief. Der beginnt mit den Worten: Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Und er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Amen.